Am Telefon haben wir jetzt André Hermlin. Hallo André.
Ja, hallo.
Die Swing Hermlins, denn erzähl mal, was war denn das Swing Dance Orchestra und wer sind die Swing Hermlins?
Also das Swing Dance Orchestra wurde unter dem Namen Swing Dance Band 1987 im damaligen Ost-Berlin gegründet, noch also vor der Wende, und war eine Band, die Swing-Musik spielte, die Musik, die ich seit meiner Kindheit liebe, amerikanischen Swing aus den 30er Jahren. Und daraus entstand dann im Laufe der Jahre das Swing Dance Orchestra durch schichtlich Wachstum, wir wurden einfach größer. Und die Big Band gibt es jetzt insgesamt schon seit 2 Jahrzehnten. Wir haben mit diesem großen Orchester in sehr vielen Ländern gespielt. Wir waren mehrfach in den USA, insbesondere in New York. Wir waren in Hongkong, wir waren in Israel auf Tournee, wir waren in Russland, Schweiz, Italien und so weiter und so fort. Haben in den großen Häusern gespielt, auch hier in Deutschland, in Berlin, weiß ich, in der Philharmonie oder in der Elbphilharmonie in Hamburg oder in Gasteig in München. Und dann kam ja im März die Krise, die Corona-Krise mit dem Lockdown. Und daraufhin waren Auftritte mit dem Swing Dance Orchestra nicht mehr möglich. Das fand am 10. März in der Philharmonie in Berlin statt. Und im Unterschied zu manchen anderen, die dann als Musiker gesagt haben, wir haben keine Chance, wir gehen jetzt mal in den Lockdown und denken nach, wie es weitergeht, haben wir weitergespielt. Sofort. Und zwar ab dem 15. März. Wir haben eine neue Band gegründet, The Swinging Hermlins. Eine Besetzung mit ungefähr 8-9 Musikern. Wir haben eine tägliche Sendung, die heißt Musical for Underground. Wird immer abends um 19 Uhr auf Facebook, Instagram und auch auf YouTube gesendet und wird von sehr vielen Menschen, Hunderten, manchmal mehreren Tausenden in der ganzen Welt gesehen.
Warst du denn so weitsichtig oder wieso hast du sofort so schnell reagiert?
Also zunächst einmal war mir relativ schnell klar, was auf uns zukommt. Das hat nur so 1-2 Tage gebraucht, bis ich es verstanden habe. Und ich glaube, viele, nicht nur in meiner Branche, haben noch nicht begriffen, was eigentlich auf uns zukommt. Denn das Eigentliche ist noch gar nicht klar. Die Krise hat gerade erst begonnen. Und ich rede hier nicht von der Corona-Krise als pandemische Krise, die ja andauern wird, auf lange Sicht auch andauern wird. Aber vor allen Dingen rede ich von der Wirtschaftskrise, die weltweite Ausmaße hat und die unser Leben jedenfalls nach meiner Überzeugung radikal verändern wird. Also von der Welt, die wir kannten, wird kaum etwas übrig bleiben. Das ist nicht meine Idee allein. Also der Bürgermeister von New York hat das schon im April gesagt, die Welt, die wir kannten, ist verloren. Und das ist auf einen Satz gebracht, eigentlich die Zusammenfassung dessen, was jetzt kommen wird. Und das habe ich recht schnell verstanden. Und man kann ja auf so eine Krise, die sozusagen systemisch ist, ja auf verschiedene Weise reagieren. Du kannst verrückt werden, du kannst anfangen zu trinken, du kannst Drogen nehmen, du kannst böse werden, du kannst Verschwörungstheorien anhängen oder du versuchst der ganzen Sache sich entgegenzuwerfen mit Musik, mit Fröhlichkeit, mit Lachen, mit Musik und mit neuen Ideen. Von den Dingen, die früher galten, gilt jetzt sowieso so gut wie nichts mehr. Man muss sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes neu erfinden. Und dazu gehörte in unserem Fall ganz konkret, dass wir eben wussten, wir werden auf lange Sicht erstmal nicht die großen Konzerte spielen können, an die wir gewohnt waren, sondern wir werden auf die Straße gehen mit einem Zylinder in der Hand und spielen. Wir werden die Sendung machen, von der wir nicht wissen, wie viele Menschen sich schauen und ob sie uns etwas bringt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und daraus ist aber inzwischen diese Gemeinschaft entstanden, Hermlinville. Menschen, die aus der ganzen Welt diese Musik, diese Sendung hören und sehen und die dadurch Mut haben wieder und Fröhlichkeit haben in ihrem Leben. Viele schreiben uns, wir seien ihre letzte Hoffnung. Das ist sehr rührend, diese Nachrichten. Und die motivieren uns, weiterzumachen. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen die 190. Sendung. Es wird auch noch eine 400. und eine 800. und eine 1000. Sendung geben, weil sie versprochen haben, so lange weiterzuspielen, wie die Krise andauert. Ich weiß nicht, ob das weitsichtig war. Es war die einzig richtige Weise für mich und für meine Frau und meine Familie, auf die Lage zu reagieren. Zumal die Idee zu der Sendung selbst ja von meiner Frau stammt. Sie hatte diese Idee. Sie hat schon im März gesagt, du musst ins Internet. Und ich habe etwas gezögert und dann haben wir gesagt, wir machen das.
Aber von Facebook und YouTube-Live-Videos kann man ja nicht leben, ne?
Naja, die Frage ist ja, was man unter davon kann man nicht leben, versteht. Wenn es nur um Geld ginge, dann sicherlich nicht. Aber es geht ja um mehr als um Geld. Ich sagte ja, es geht darum, nicht verrückt zu werden, nicht böse zu werden, nicht verzweifelt zu werden, nicht depressiv zu werden. Du musst in allem, was du tust im Leben, egal in welcher Branche du unterwegs bist, strategisch denken. Das haben viele Menschen, glaube ich, ja, nicht verstanden, nicht gelernt, sind daran nicht gewöhnt. Sie denken nur bis morgen früh. Und das reicht nicht. Also ich habe immer anders gedacht. Ich habe immer versucht, mir vorzustellen, was eine Entscheidung, die ich heute treffe, in einem oder in 5 Jahren bedeuten könnte. Ich kann das nicht voraussehen. Ich kann es zumindest sozusagen versuchen, mir auszudenken, was dabei rauskommen könnte. Und das, was wir jetzt machen, ist ein Wechsel auf die Zukunft. Wer jetzt aufhört zu spielen als Musiker, wer jetzt böse und traurig wird, der wird vielleicht in 2 Jahren gar kein Musiker mehr sein. Der wird auch vielleicht vergessen sein. Wer jetzt sich das so ausmalt, naja, wenn dann wieder alles normal ist und ich wieder in großen Konzertsälen spielen kann, wenn es wieder losgeht, wie viele sagen, dann starte ich durch. Aber was, wenn ich? Was, wenn es nicht wieder losgeht? Wenn er nicht wieder durchstarten kann, wenn er nicht mehr die Gagen bekommen kann, die er vor einem Jahr noch hatte. Dafür musst du dir irgendwie einen Plan B ausdenken. Und ich glaube, dadurch, dass wir diese Sendung machen, dass wir für Menschen auch auf der Straße spielen, wir haben jetzt auch kleinere Konzerte gehabt hier und dort, dass wir die Verbindung zum Publikum halten, auch neues Publikum hinzugewinnen. Wir hatten sehr viel Presse, wir waren mit der Band in der Los Angeles Times, hatten wir einen Riesenartikel, wir waren in der New York Times, The Guardian, im Stern, im Heute-Journal, überall. Das waren wir ja, wenn wir das alles nicht gemacht hätten, wenn wir die Sendung nicht gemacht hätten, wäre das alles nicht passiert und wir hätten auch nicht die vielen Konzerte spielen können, die wir jetzt im Sommer und auch noch jetzt im Herbst spielen werden. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir es richtig gemacht haben. Und da geht es nicht immer darum, ob an dem Abend vielleicht so und so viel über PayPal reinkam. Das ist nicht das Wichtige. Viel wichtiger ist, dass wir damit uns eine Chance erhalten, die nächsten Jahre zu überstehen. Und zwar emotional und auch natürlich letzten Endes auch finanziell.
Den wollen wir doch jetzt erstmal reinhören in einen Titel von den Swingin' Hermlins. Und weiter geht unser Interview mit André Hermlin von den Swingin' Hermlins. Dann kommen wir jetzt trotzdem nochmal zu unserem Kernthema. Wir sind ja schließlich Radio Oldtimer. Was hast du selber mit Oldtimern zu tun?
Naja, ich hab eine kleine Sammlung. Das ist in den letzten Jahren ein wenig außer Kontrolle geraten, wenn ich ehrlich sein will. Ich habe mich immer für die Zeit interessiert, aus der meine Musik stammt. Am Anfang war das tatsächlich nur Musik, als ich nicht 15 war oder sogar noch kleiner. Das fing ja bei mir an, da war ich 3 Jahre alt. Damals verliebte ich mich in Benny Goodman. Und dann fängt man an, sich zu interessieren, welche Mode gab es damals, wie sahen die Häuser aus, wie sahen die Möbel aus, wie sahen die Autos aus. In den 90er Jahren habe ich dann angefangen zu suchen nach Autos aus dieser Zeit. Und ich habe mir Oldtimer-Zeitungen gekauft und habe mir die Anzeigen angeschaut, habe die Bücher zu Hause und so weiter. Und dann habe ich mich im Jahr 1996, glaube ich, war das sogar 95, durchgerungen, habe meinen ersten Oldtimer gekauft. Das war ein Chevrolet Master Deluxe von 1939. Den habe ich zufällig in Berlin gesehen bei einem Autohändler. Der wollte den eigentlich nur so als Reklame-Auto haben. Der wollte den eigentlich gar nicht verkaufen und hat ihn dann an mich verkauft. Und hatte den Wagen auch ein paar Jahre. Der war damals nicht sehr zuverlässig. Und dann entdeckte ich zufällig einen Buick bei einem Händler in der Nähe von Düsseldorf. Und den habe ich dann gekauft. Ein 1941er Buick Special. Ein halbes Jahr später kam noch ein weiterer Buick dazu von 38, Century. Series 61. Und die beiden, das war so der Grundstock der ganzen Sache. Die habe ich bis heute, diese beiden, den Chevrolet hatte ich dann irgendwann verkauft an einem befreundeten Hotelier hier in Berlin. Ja, die noch. Und ja, und dann habe ich aber das ein bisschen erweitert. Also die beiden Buicks, das ist natürlich das, was am besten zu mir passt, zu der Musik, die wir machen, aus den 30er Jahren. Aber ich habe auch noch ein paar andere Autos gekauft in den letzten Jahren, gerade mein Citroën CX und ein paar Mercedes 16.